Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul yajma'u baynana.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 22. April 2024, gleich dem 3. Ordibehisht 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen. Mit diesen Worten leiten wir, liebe Hörerfreunde, unsere Erklärungen zu einer neuen Sure ein, nachdem wir die Sure 72, Jin, zu Ende besprochen haben. Die Sura 73 heißt Musammel. Sie wurde in Mekka offenbart und umfasst 20 Verse. Diese Sura beginnt mit der Empfehlung zur nächtlichen Andacht und fordert den Propheten auf, am Tag die Botschaft Gottes zu verkünden. Danach ruft Gott zur Geduld und zur Standhaftigkeit gegenüber den Schikanen der Feinde und Gegner auf. Und zum Schluss wird erneut die nächtliche Verlesung des Korans empfohlen. Wir bringen Verse 1 bis 5 dieser Sura.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
O du Eingehüllter, steh auf zum Gebet die ganze Nacht, bis auf einen kleinen Teil fürs Ausruhen. Ihre Hälfte oder verringere sie diese Hälfte um einen kleinen Teil oder füge etwas hinzu und trage den Koran wahlgeordnet, bedächtig und aufmerksam vor. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Mit diesen Versen hat sich Gott an seinen Propheten Mohammed gewandt, als dieser sich des Nachts in sein Gewand gehüllt schlafen gelegt hatte. Gott rufte ihn auf, sich nur die halbe Nacht auszuruhen und die andere Hälfte mit dem Gebet und der Koranlesung zu verbringen, um sich so auf seine große und verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten, nämlich die Menschen zum monotheistischen Islam einzuladen. Zwei Dinge bilden den Schwerpunkt dieser Verse. Die nächtliche Stille einerseits für das Gebet zu Gott und andererseits für die langsame und besinnliche Rezitation des Koran zu nutzen. Es liegt auf der Hand, dass der Koran sorgfältig gelesen werden muss. Der Lesende soll über den Inhalt nachdenken, damit das Wort Gottes auf seinen Geist und seine Seele wirkt und er sich spirituell entfaltet und vervollkommnet. Jemand, der die Gesellschaft verbessern und heilen und auf den rechten Weg führen will, muss natürlich an sich selber arbeiten und sich auf diese Aufgabe vorbereiten. Für diese Selbstveredelung und innere Vorbereitung bedarf es einer starken Beziehung zu Gott und dem Lauschen auf seine Worte. Wir möchten folgende Punkte anführen. Erstens. Im Islam ist die Nacht nicht nur zum Ausruhen da. Vielmehr soll ein gläubiger Mensch in der Nacht aufstehen und einen Teil von ihr mit der Preisung Gottes und dem Gespräch zu ihm verbringen. Zweitens. Die Propheten Gottes, die ja die große Verantwortung trugen, die Menschen zu lenken, waren beauftragt, sich nachts zum Gottdienen zu erheben, damit sie sich geistig und seelisch auf die schwierige Pflicht vorbereiten, die sie am Tag zu erfüllen hatten. Drittens. Die Anweisung, nicht nur während des Ritualgebetes aus dem Koran zu zitieren, sondern ihn auch zu anderen Gelegenheiten und Zeiten zu verlesen, spricht für seine große Wirkung auf Seele und Geist des Menschen. Die Verse 6 bis 9 bilden den zweiten Ausschnitt aus der Sure Musammil, den wir heute besprechen. Dort heißt es:
Inna nashi'ata al-layl hiya ashadd wat'an wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
Das Aufstehen in der Nacht hat gewiss stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher die rechten Worte. Du wirst ja am Tag lange beansprucht. Und gedenke des Namens deines Herrn und widme dich ihm ganz allein. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es gibt keinen Gott außer ihm, so nimm ihn dir zum Sachwalter. Die obigen Verse sprechen von der Wirkung der Andacht in der Nacht. Diese gottesdienstlichen Werke zur Nachtzeit, das Beten und die Koranlesung, hinterlassen eine nachhaltigere Wirkung als die gottesdienstlichen Werke am Tag. Denn in den nächtlichen Stunden ist der Geist freier als zu jeder anderen Zeit und bringt mehr Aufmerksamkeit mit sich für die Anflehung Gottes, seine Preisung und das vertrauliche Gespräch zu ihm. Natürlich ist es nicht so einfach, sich um Mitternacht vom Bettlager zu erheben und das Ritualgebet zu verrichten. Es ist immer mit Mühe verbunden. Da es jedoch eine Art Kampf gegen das Ich und die egoistischen Wünsche ist, stärkt es den Willen und die Widerstandskraft des Menschen gegenüber den eigenwilligen Wünschen des Egos. Ähnlich wie der Wille des Fastenden im Monat Ramadan gestärkt wird, wenn er seine normalerweise erlaubten Wünsche wie das Verlangen nach Essen und Trinken zurückstellt, damit er sich bis zum nächsten Fastenmonat davon enthalten kann, auf die unzulässigen Wünschen seines Egos einzugehen. Gott sagt über diejenigen, die mitten in der Nacht sich erheben, um zu Gott zu beten, im Vers 17 der Sure Sajda, Sure 32, und niemand weiß, welche Freuden für sie im Verborgenen bestimmt sind, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Die Koranlesung in der Nacht hat eine größere Wirkung auf Geist und Seele des Menschen. Während dieser Lesung blickt der Mensch auf die Verse, seine Zunge rezitiert das Wort Gottes und sein Ohr hört es. In diesen Nächten stehen Auge, Ohr und Zunge des Menschen im Einklang miteinander. Nach dem Hinweis auf die Wirkung der nächtlichen Andacht spricht Gott wieder von der schweren Verantwortung des Propheten, die er am Tag erfüllen muss. Es heißt, du wirst am Tag stark beansprucht. Der Prophet muss ja die Menschen zur Religion Gottes herbeirufen, ihnen den rechten Weg zeigen und sie von der Götzenverehrung und von hässlichen Taten abbringen. Dies sind zweifelsohne alles schwierige Aufgaben, die auf seinen Schultern lasten. Ohne die Stärkung der Seele und des Geistes sind solche Bemühungen gar nicht möglich. Der Prophet soll sich mit dem Aufstehen in der Nacht zum Gebet, der Anflehung und Lobpreisung Gottes und der Rezitation aus dem Koran stärken, damit er sich auf die großen Anstrengungen am darauffolgenden Tag vorbereitet. Zusätzlich zu der Anweisung zum Ritualgebet und der Gottespreisung und Koranrezitation in der Nacht heißt es weiter, dass der Prophet auch im Laufe des Tages bei jeder Gelegenheit und in jedem Zustand Gottes gedenken und seinen Namen aussprechen soll, um auf diese Weise ausschließlich sein Herz Gott zuzuwenden, dem einen Gott und Herrn von Himmel und Erde. Er ist der eine Gott, dem Osten und Westen gehören. Er herrscht über das gesamte Dasein und befiehlt über die ganze Welt. Nur er ist es würdig, angebetet zu werden und dass man ihm dient. Wahren Halt findet der Mensch nur bei ihm und bei nichts und niemanden anderen. Es ist also von dieser Stelle in der Sure Musammil ableitbar. Erstens, eine nächtliche Gebetswache in Demut und rein von jeglicher Heuchelei wirkt sich tief und nachhaltig auf Geist und Seele des Menschen aus. Zweitens, der Erfolg am Tag bedarf des Kontaktes zu Gott in der Nacht. Dieser Kontakt kommt durch das nächtliche Ritualgebet, Verlesen des Korans und Anflehen Gottes und Bittgebete zustande. Drittens, die Nennung Gottes beim Namen hilft dem Menschen, sich von der inneren Abhängigkeit von anderen zu befreien und aufrichtig Gott zu lieben. Viertens, es entspricht der Vernunft, sich auf Gott anstatt auf andere zu stützen, denn der Osten und der Westen der Welt liegen in seiner Hand. Er allein ist ihr Schöpfer und Herr.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Sorang mit dem Titel Mojdeye Vasl, das heißt, der frohe Botschaft des Zusammenkunftes. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute.
Werte Hörerfreunde, auch heute begrüßen wir Sie wieder herzlich zu unserer Sendereihe über den bekannten iranischen Dichter Ferdowsi und sein Lebenswerk, das Buch der Könige oder auf Farsi Shahnameh. Das Shahnameh ist ein Schatz des tausendjährigen Erbes Irans und des iranischen Volkes und ein Nachschlagewerk über das Gedankengut, die Kultur und die Geschichte der Iraner. Dieses Buch ist eine Sammlung der ältesten Erinnerungen des Volkes Irans und es berichtet über das Leben der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, die Sitten und Traditionen, die Philosophie und die epischen Gefühle der Iraner bis zu den Sassaniden. Das Hauptthema dieser epischen Sammlung ist die Vergangenheit Irans und der Auf- und Abstieg in der Geschichte des iranischen Volkes, in der sowohl die mythische wie die heroische als auch die historische Epochen sowie einzelne Figuren dargestellt werden. Die mythische Epoche beginnt mit dem ersten König Kiumars und geht bis zu Fereidun. Die Ereignisse vom Aufstand des Schmiedes Kaveh bis zum Tod von Rostam bilden den Abschnitt der Pahlevane und der historische Teil geht von der Teiloberung Irans durch Alexander den Großen bis zur Sassaniden-Dynastie. Ferdowsi hat die Geschichte Irans auf der Basis von Mythen, historischen Ereignissen und den im Volk weitererzählten Geschichten und Fabeln, die ihm zur Verfügung standen, in Prosa gebracht. Das Shahnameh gliedert sich in vier Hauptkapitel und einen Nebenteil. Das erste Kapitel behandelt die Könige des mythischen Zeitalters. Das zweite Kapitel die Könige des heroischen Zeitalters. Der dritte Teil, die Pahlevane, und der vierte Teil, die Könige des historischen Zeitalters. Der Nebenteil bilden dann eigenständige Geschichten. Diese eigenständigen Geschichten wurden nach Gutdünken Ferdowsis ausgewählt und kommen auch in allen Abschnitten des Shahnameh vor, außer im Abschnitt über das mythische Zeitalter. Trotz der Größe dieses Meisterwerkes, das so verschiedene Abschnitte beinhaltet, hat Ferdowsi die historische Ordnung bestmöglich eingehalten. Das Shahnameh beinhaltet somit die ausführliche Geschichte des iranischen Volkes, sowohl die Ereignisse aus mythischer Zeit als auch aus der Zeit der Pahlevane und dem historischen Zeitalter. Wenn man sich in die Geschichten des Shahnameh vertieft, zeigt sich, dass Sieg und Niederlage oder Unglück und Glück im Leben der Gestalten dieses Volkepos nicht von ersichtlichen oder verborgenen Ursachen und Faktoren getrennt sind. Ihr Schicksal ergibt sich meistens aus deren Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, ihren erworbenen oder wesensbedingten Bösheit oder guten Eigenschaften. Ihrem Glück oder Unglück und in Ferdowsis Werk herrscht eine konkrete moralische Ordnung vor. in den Fällen, in denen es die Quellen des Schahnam mit dem großen Dichter von Tus nicht erlaubten oder möglich machten, die moralische Ordnung zu wahren, hat er dennoch in seiner eindrucksvollen Sprache den Hörer von geistiger Leere und Sinnlosigkeit abgelenkt und sie zum Nachdenken über die Philosophie und den Sinn des Lebens gebracht. Die Philosophie Ferdowsis besteht in ihrem Kern aus dem Kampf zwischen Gut und Böse. Diese Sichtweise führen Ferdowsi-Kenner auf seine tiefsinnig mystische Lebensanschauung zurück, denn nach Ansicht Ferdowsis ist die Welt und die Schöpfung nicht ohne Beziehung zu Mystik in ihrem weitesten Sinne.
Das Schahnameh ist nach Ansicht vieler Wissenschaftler das Geheimnis des Fortbestandes der Farsi-Sprache. Es ist nicht alleine das Erbe eines alten Volkes und des Landes Iran, sondern ein Dokument über Bedeutung und Größe der Farsi-Sprache sowie Zeugnis der Blüte von Zivilisation und Kultur der Iraner. Man kann es auch als Hort des Wortschatzes, der Redekunst und Sprachreinheit der persischen Sprache betrachten. Der große iranische Gelehrte Ferdowsi hat das Schahnameh in einer Zeit verfasst, in der sich Iran unter der Herrschaft der Kalifen befand. Die offiziellen Sitten und Gebräuche der oberen gesellschaftlichen Kreise waren arabisch. Auch die offizielle Sprache war arabisch und die wissenschaftlichen Abhandlungen wurden vorwiegend in dieser Sprache verfasst. Ferdowsi hat mit der Dichtung eines so umfassenden Werkes die Eignung des Farsi für die Darlegung verschiedenster Themen gezeigt und die Pfeiler der persischen Sprache gefestigt. Mit seinem großen Werk hat er die Sprache des Schahnameh über 1000 Jahre lang zum vorbildlichen Maßstab und zur Stütze der Farsi-Sprache gemacht. Die Tatsache, dass die Farsi-Sprache heute nach einer Entwicklung von 1000 Jahren immer noch die Fortsetzung der Sprache Ferdowsis ist und die Iraner, selbst die, die keine Ausbildung erfahren haben, die Sprache des Schahnameh verstehen, zeigt die Großartigkeit von Ferdowsis Schaffen. Die meisten europäischen Völker können die literarischen Werke in ihrer Sprache von vor etwa 200 Jahren nicht mehr einfach verstehen, und wenn sie diese lesen wollen, sind sie mit Schwierigkeiten konfrontiert. Aber die Sprache Ferdowsis und dessen Schahnameh empfinden die Iraner auch heute nach 1000 Jahren noch als ihre Sprache. Diese Sprache ist Träger einer reichen Kultur und zivilisatorischen Blüte der Menschheit. Nach 1000 Jahren also können alle Iraner auch heute das Schahnameh verstehen. Dies hat zwei Gründe. Der eine ist, dass Ferdowsi sein Werk in der einfachen Sprache seiner Zeit, einer Sprache, in der sich die Menschen damals unterhielten, gedichtet hat. Nach Überzeugung von Ustad Foruzan Far benötigen die wenigsten zum Lesen des Schahnameh ein Wörterbuch, weniger als beim Lesen des Gershosb-Nameh. Außerdem haben die Iraner seit 1000 Jahren das Schahnameh fortgesetzt gelesen. So blieben die Begriffe und Geschichten daraus in aller Munde und im Gedächtnis der Menschen. Und das bewahrte dieses Werk vor dem Untergang. Manche anderen lyrischen Werke der letzten 100 Jahre können unterdessen nicht ohne Nachdenken und Wörterbücher verstanden werden. Thank you. Die Art und Weise der Dichtung des Schahnameh ist einfach, klar und fließend. Und die Sätze sind zumeist kurz und Ferdowsi hat auf sprachliche Schnörkel und hochtrabende Reden verzichtet. Das Schahnameh ist also ein Epos, welches für das Volk und in der Sprache des Volkes geschaffen wurde, damit dieses wertvolle Gut von allen gelesen und verstanden wird und es im Gedächtnis der Menschen und im Umlauf bleibt. In alten Büchern heißt es, dass sogar die Kinder auf dem Lande Verse aus dem Schahnameh gesungen haben und bei Ausgrabungen antiker Stätten hat man die Verse aus diesem Buch als Schriftzüge auf Kacheln gefunden. Liebe Hörerfreunde, bis zu weiteren Ausführungen zu diesem Thema wünschen wir Ihnen, dass Ihre Zeit sich nach Ihrem Gefallen gestalten möge. Oder hoffe es.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Dide Bokscha, auf Deutsch Öffne deine Augen.
شمع شب های تو شمع ماه غریب است و علی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Im letzten Beitrag haben wir darauf hingewiesen, dass die Vervollkommnung des eigenen Selbst und die Läuterung des Ichs eine wichtige Rolle für das menschliche Glück spielen. Daher haben alle Gottesgesandten die diesbezügliche Weiterentwicklung der Menschengeneration auf ihre Tagesordnung gesetzt. Sie waren darum bemüht, durch erzieherische Veredelung der Einzelnen ihnen den Weg zur Vervollkommnung zu ebnen. Die Triebneigungen und Verlangen eines Menschen sind abgesehen davon, dass das Leben diese erforderlich macht, auch für Vollendung des Menschen notwendig. Aber wenn sie die angemessenen Grenzen überschreiten, beginnen sie den Menschen zu beherrschen und nehmen ihn die Zügel aus der Hand. Der Koran bezeichnet diesen Zustand als Vergötterung der Leidenschaft und Lust und sagt, dass aus ihr die Ahnungslosigkeit, die Gottesleugnung und Verleumdung und die Glaubenslosigkeit hervorgehen. In der Tat werden überall, wo der Mensch seiner Lust dient, Religion und Vernunft in den Rand gedrängt. Der Heilige Koran fordert, dass der Mensch angesichts der Existenz von Trieben und Verlangen zwei Arten von Neigungen unterscheidet und den richtigen und falschen Weg trennt. Einige Neigungen sind positiv und laden den Menschen zum Reinen und Schönen und zur Vollkommenheit ein. Andere innere Anziehungskräfte jedoch sind negativ. Durch sie animiert beginnt der Mensch, den Einflüsterungen Satans zu folgen und steigt zur niedrigen materiellen Ebene herab. Beide Arten von magnetischen Kräften Kräften sind in dem Ich des Menschen vorhanden. Der Koran unterscheidet das Ich, die Nafs, nach drei Arten, die jede von besonderen Merkmalen geprägt sind. Eine davon ist die Nafse Amore, die getrieberische Seele. Dieser Teil des Ichs spornt den Menschen zum Schlechten und Hässlichen an. In der Sure 12 heißt es, die rebellische Seele verlangt sehr nach dem Bösen, es sei denn, der Herr erbarmt sich. Dieses gebieterische Ich ist in jedem Menschen vorhanden. Manchmal diktiert es regelrecht das Verhalten eines Menschen und manchmal herrscht der Mensch über diesen Teil des Ichs und hat ihn unter Kontrolle. Wenn das Verlangen des Menschen nicht unter Beachtung bestimmter Regeln gestillt und vom Menschen verwaltet wird, kann Mephisto mit seinen Einflüsterungen schnell festen Fuß in der Seele fassen und Denken und Willen eines Menschen beherrschen.
Eine andere Art des Nafs ist jener Teil der Seele, der den Menschen mahnt und zurechtweist. Der Koran nennt sie Nafse Lawwame, das tadelnde Ich. Dieses tadelnde Ich reagiert auf ungebührliches Tun und macht dem Menschen diesbezüglich Vorwürfe. Dieser innere Mahner und Richter ist genau das, was allgemein Gewissen genannt wird. In jedem Menschen gibt es dieses Gewissen, dieses tadelnde Seele. Sie versucht ihn davon abzuhalten, Schlechtes zu tun. Gott schwört im Heiligen Koran in der Sure 75 auf diesen Teil der Seele. Dies zeigt ihre Bedeutung. Die tadelnde Seele nimmt entscheidenden Einfluss auf das Schicksal des Menschen und durch den Glauben an den Schöpfer, das jüngste Gericht und das ewige Leben wird sie stark. Bei einem Menschen, dem bewusst ist, dass Gott sein Handeln immer sieht, übernimmt die Nafse Lawwame, die tadelnde Seele, eine sehr wichtige heilsame Funktion. Die höchste Stufe der Seele ist die Nafse Mutmainne, die Seele, die zur Ruhe fand. Wenn die Seele des Menschen zur Nafse Mutmainne wurde, ist sie vor den Gefahren der gebieterischen Seele, der Nafse Amore, in Sicherheit gelangt und hat der Mensch dank einer ständigen, engen Verbindung zu Gott zur wahren Ruhe gefunden. In der Sure 89 wendet sich Gott in den Versen 27 bis 30 an diese Seele, indem er spricht: Du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehr zu deinem Herrn zurück, wobei du zufrieden bist und er mit dir zufrieden ist. Schließlich dem Kreis meiner Diener an und kehr in mein Paradies ein. Die Bezeichnung Nafse Mutmainne enthält den Hinweis auf die innere Ruhe, die aus einem ungetrübten Glauben hervorgeht. Ein Mensch mit einer solchen Seele ist sich darüber gewiss, dass er den richtigen Weg gewählt hat und vertraut voll auf die göttlichen Verheißungen. Menschen mit einer solchen Seele gehen den Weg, den Gottes Gebote weisen. Sie halten allen Stürmen stand, denn sie haben eine absolut sichere Stütze gefunden. Generell liegen in jedem Menschen die Voraussetzungen sowohl für Rechtleitung und Vervollkommnung als auch für Verfall und Vernichtung vor. Es ist Aufgabe des Menschen, aus den Quellen der Rechtleitung zu schöpfen, um sich vor der Gefahr der Abweichung und des Verfalls zu schützen. Imam Sajjad weist in seiner Abhandlung auf den richtigen Punkt hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und der Mensch durch Beachtung dieser Rechte zur Rettung und Seligkeit findet.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.